Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Und am Mikro bin ich mal wieder, Katrin Ohlendorf. Hallo. Ja, soweit so gewohnt, aber ihr hört gleich keine klassische Hörsaal-Episode, sondern den Mitschnitt einer neuen Veranstaltungsreihe, an der Deutschlandfunk Nova beteiligt ist. Der Hörsaal macht nämlich eine Woche Weihnachtspause. Ihr geht aber nicht leer aus, keine Sorge, denn es gibt ja jetzt für euch diese kleine Kostprobe. Die Reihe nennt sich Wissen Unplugged. Und es geht dabei darum, junge Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft miteinander ins Gespräch zu bringen. Der Auftakt war am 13. Dezember. Stattgefunden hat das Ganze in der Hörsaalruine in Berlin. Das Thema 75 Jahre allgemeine Menschenrechtserklärung und wie diese in Deutschland mit Blick auf Flucht und Migration umgesetzt wird. Moderiert hat das Ganze Deutschlandfunk Nova-Moderatorin Rahel Klein zusammen mit Amna Franzke von Zeit Campus. Ja, und Veranstalter von Wissen Unplugged sind die Zeitstiftung Bruxerius, die Leibniz-Gemeinschaft, Holzbrink Berlin und ja, Nova eben. Und jetzt viel Spaß beim Hören von Wissen Unplugged.
Ja, von mir auch nochmal herzlich willkommen zu Wissen Unplugged. Wir sind diesen Monat, diese Woche, auch dieses Jahr hier, weil die Weltgemeinschaft einen Geburtstag feiert. 75 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Am 10. Dezember 1948 ist sie verabschiedet worden. Und wir wollen auf dieses sehr berühmte, viel übersetzte Dokument heute Abend schauen. Wir wollen uns auf die praktische Umsetzung in Deutschland fokussieren, gerade mit diesem Blick auf Flucht und Migration. Also ist das alles nur eine schöne Idee, diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte? Oder wie wird das in Deutschland eben genau mit diesem Fokus wirklich umgesetzt? Und das machen wir mit einer Reihe von tollen GästInnen, die wir jetzt vorstellen. Wir fangen mal an mit Sindhujan. Sindhujan Varadaraja. Ein Name, der schöner klingt als viele andere Namen, würde ich sagen. Und Sindhujan, ich würde gerne von dir wissen, vervollständige mal diesen Satz, was meine Eltern denken, was ich mache und was ich wirklich mache.
Also ich glaube, meine Eltern wissen jetzt, dass ich schreibe, aber bislang dachten sie, dass ich Zeit verschwende.
Okay. Das heißt, was du wirklich machst, ist schreiben. Du bist Autorin, politischer Geografin, aber eben auch und ja, schreibst Bücher, hast viele Jahre aber auch für Menschenrechtsorganisationen in Berlin und London gearbeitet und ja, bist Expertin hier auf jeden Fall zu dem Thema. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Elisabeth da ist, Elisabeth Hofberger-Pippan. Sag mal, was du beruflich machst, ohne deinen Jobtitel zu nennen.
Okay, das kann euch nicht dauern. Also ich schreibe auch viel, aber ich darf nur den Titel nicht verwenden, oder? Sonst darf ich alles machen. Okay, also ich schreibe auch tatsächlich viel, aber bin auch immer wieder auf Veranstaltungen zu treffen und berate grundsätzlich politische EntscheidungsträgerInnen, aber natürlich auch Bürger und Bürgerinnen, die sich für politische und vor allem auch völkerrechtliche Themen interessieren.
Du bist Juristin.
Genau.
Was ist deine Spezialisierung?
Meine Spezialisierung ist einerseits das humanitäre Völkerrecht, also das heißt das Kriegsvölkerrecht, das ja gerade in der jetzigen Zeit eine besondere Bedeutung hat oder auch nicht. Die Menschenrechte natürlich sind immer auch zu meinen Schwerpunktthemen und auch die Waffenbeschränkungsabkommen, also im größeren Zusammenhang die Rüstungskontrolle.
Christopher, auch für dich haben wir natürlich was vorbereitet. Eigentlich wollte ich Folgendes werden, bin dann aber das geworden.
Eigentlich wollte ich Opernsänger werden.
Wirklich?
Bin dann aber Jurist geworden.
What happened?
Ich habe es nicht geschafft. Es gibt sehr viel talentiertere Leute als mich in der
Branche.
Okay,
also es ist am Talent gescheitert dann. Was ist dein Schwerpunkt?
Mein Schwerpunkt ist auch das Völkerrecht und das Europarecht, internationaler Menschenrechtsschutz, aber auch vor allem verfassungsrechtliche Fragen in Deutschland.
Und du bist an der Bucerius Law School, promovierst gerade zum Thema Haftung der Europäischen Union für Menschenrechtsverletzungen im Kontext von Migration. Und eine Sache, die ich dir noch mitgeben wollte, wenn man deinen Namen googelt, es gibt einen HNO-Arzt in Oklahoma in den USA, der heißt Dr. Christopher Paskowski. Also wenn du den Doktortitel dann hast, musst du dich einmal mit ihm absprechen, wenn du in die USA ziehen willst oder so. Das, ja, das noch als Hinweis von mir. Ja,
schön, dass ihr alle Neues.
Schön, dass ihr alle da seid.
Jetzt haben wir gerade schon gehört, wir feiern in diesem Jahr, in diesem Dezember sogar das 75-jährige Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und wir haben jetzt eine kleine Lesung vorbereitet. Sophie Grötsch dient heute uns allen, um uns nochmal so ein bisschen zu vergegenwärtigen, worüber wir eigentlich sprechen. Denn dieses Dokument der Zeitgeschichte, diese Menschenrechte, über die wir gerade sprechen wollen und jetzt in den nächsten 90 Minuten reden wollen, die wollen wir uns auch einmal noch mal kurz anhören.
Vielen Dank, liebe Amna. Wir starten direkt. Artikel 1. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Recht geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.
Sintujin, hast du Bilder vor Augen, wenn du das so hörst? Was geht dir durch den Kopf?
Also ich denke ganz direkt einfach an geflüchtete Menschen und an die Residenzpflicht, die vor allem die Bewegungsfreiheit einschränkt. Gleichzeitig eben auch geflüchtete Menschen in Deutschland zu Hunderttausenden in geflüchteten Lagern festgehalten werden, die oftmals oder meistens eben auch in der Peripherie des Landes liegen, aber auch der Städte und dementsprechend die Menschen oftmals ausgeschlossen werden, nicht gleichberechtigt behandelt werden und dementsprechend das, was jetzt faktisch in dieser Erklärung steht, nicht unbedingt umgesetzt wird. Und vielleicht ist es auch ganz wichtig, nochmal zu verstehen, dass diese Erklärung 48 beschlossen wurde und das noch eine Zeit war, in dem große Teile der Welt kolonialisiert waren und viele Teile der sogenannten Menschheit unterworfen waren und gleichzeitig eben diese aspirativen Wörter quasi in diesem UN-Saal erklärt wurden, aber tatsächlich in der Realität nicht für die meisten Menschen, für viele Menschen dieser Welt realpolitisch existent waren oder bedeutsam waren.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, 1948 ist diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verabschiedet worden. Christopher, in welchem Kontext muss man sich diese Entstehungsgeschichte vorstellen? 48, das war eine sehr besondere Zeit, weil zwei Weltkriege vorangegangen sind. Was muss man wissen, um diese Entstehung nachvollziehen zu können?
Genau, also man muss ganz klar sagen, dass die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte unter dem Eindruck des Nationalsozialismus, der Shoah, der Vertreibung und Vernichtung der Juden und Jüdinnen entstanden ist. Und auch die Präambel, also das Vorwort der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, sagt das ganz klar, wobei sie nicht den Zweiten Weltkrieg explizit nennt, aber sie sagt, dass die barbarischen Akte eben verarbeitet werden müssen und der Sinn für die Einheit der menschlichen Gattung wiederhergestellt werden muss. Also die Menschenrechte wurden nicht erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfunden. Es gibt schon philosophische Überlegungen, auch aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Wir haben es auch gerade in dem Wortlaut gehört, irgendwie Vernunft. Wir denken alle vielleicht irgendwie an Kant im weitesten Sinne. Also es gab schon Überlegungen zu den Menschenrechten, aber man muss ganz klar sagen, es gab diesen sogenannten Gattungsbruch des Zweiten Weltkriegs und deswegen ist die Menschenrechtsgeschichte keine lineare Entwicklung, sondern wir hatten Nationalsozialismus, Zweiten Weltkrieg und unter diesem Eindruck haben sich die Staaten zusammengerauft und versucht, diese Erklärung zu verabschieden. Das haben sie in San Francisco gemacht, also kurz nach der Gründung der Vereinten Nationen auch. Und tatsächlich haben viele kleinere europäische Staaten und vor allem lateinamerikanische Staaten darauf gedrängt, dass man das verpflichtend, wie auch in der Bill of Rights oder also in der amerikanischen Verfassung mit den Amendments, verabschiedet. Das ist aber nicht passiert, weil die größeren europäischen Staaten Sorge hatten, zu viel von ihrer Souveränität und Macht in ein übergeordnetes UN-Organ zu übertragen und sich quasi so eine Art Weltgericht zu unterwerfen. Und deswegen hat man das getan, was man immer tut, wenn man sich nicht einig kann. Man hat eine Kommission gegründet und die hat dann diese Erklärung ausgearbeitet, die dann, wie ja eben auch schon gesagt wurde, als unverbindliche Erklärung, also Resolution der Generalversammlung verabschiedet wurde.
Elisabeth, kannst du das noch so ein bisschen stärker erläutern? Welche juristische Bedeutung hat die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte?
Also genau, ganz wichtig, Christopher hat das schon erwähnt, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist eine Generalversammlungsresolution und die sind dem Grunde nach rechtlich nicht verbindlich. Was man aber immer mit berücksichtigen muss, ist, dass weite Teile der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sogenanntes Völkergewohnheitsrecht darstellt. Und das Völkergewohnheitsrecht, das setzt sich zumindest aus zwei Elementen zusammen, um das ganz kurz zusammenzufassen. Das eine ist einmal der Usus, also das heißt tatsächlich der Gebrauch, die Anwendung einer konkreten Norm und andererseits die Opinio Juris, also das heißt die damit einhergehende Überzeugung, dass eine Norm auch rechtsverbindlich ist. Und wenn man das jetzt ansieht, welche Bedeutung hat eigentlich das Völkergewohnheitsrecht in der internationalen Staatengemeinschaft? Dann muss man sich anschauen, wie die jeweiligen Staaten mit dem Völkergewohnheitsrecht umgehen. Ich kann jetzt nur aus der österreichischen verfassungsrechtlichen Perspektive sprechen. Tatsächlich gibt es den Artikel 9 beispielsweise in der österreichischen Bundesverfassung. Und der besagt, dass das Völkergewohnheitsrecht unmittelbar zu übernehmen ist. Also es ist quasi eine automatische Implementierung. Es gibt auch eine lange juristische Diskussion darüber. Aber das heißt, die Behörden, AmtsträgerInnen müssen sich an die Bestimmungen tatsächlich halten. Einklagbar, das, also die Frage, wie kann ich das jetzt von einem Gericht geltend machen, ist etwas völlig anderes, denn das kann ich mit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht. Was aber sehr wohl stattfindet, ist, dass viele verschiedene Gerichte, also ich nenne hier vor allem auch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte immer wieder rezipiert als Rechtserkenntnisquelle. Und gerade im Flüchtlings- und Asylrecht spielt tatsächlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte eine sehr große Rolle. Hier vor allem Artikel 3, das Folterverbot, aber auch Artikel 2, das Recht auf Leben. Das sind Dinge, die natürlich zumindest rezipiert werden als Rechtserkenntnisquelle. Das sind so die Zusammenfassung eigentlich, welche Bedeutung die AEMR hat.
Christopher, kannst du das auch nochmal sozusagen für Deutschland runterbrechen? Welche Rechtsgrundlagen, welche Normen spielen hier eine Rolle und sind ausschlaggebend?
Ja, auf jeden Fall. Also es kam aus der AMR, die hat den politischen Anstoß gegeben für viele völkerrechtliche Verträge, also unter anderem sowas wie den Internationalen Pakt für bürgerliche und politische Rechte, aber auch für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Da gab es dann eine Zeit der quasi der Verrechtlichung, viele Verträge für viele Teilbereiche, Antifolterkonvention, Rechte der Frauen, irgendwie ja Kinderrechtskonventionen, ganz unterschiedliche Teilbereiche, die dort verrechtlicht wurden. Und bei fast allen dieser Abkommen ist Deutschland auch Vertragspartei. Das heißt, wir haben einen internationalen völkerrechtlichen Rahmen, an den sich Deutschland gebunden fühlt. Manchmal mehr, manchmal weniger vielleicht.
Wann mehr, wann weniger?
Gerade im Kontext von Migration, also haben wir natürlich irgendwie die Genfer Flüchtlingskonvention, dort spezifische Vorschriften, dass irgendwie das Gebot des Non-Refoulement, wo man auch, was Elisabeth eben ansprach, darüber diskutiert, ob das Völkergewohnheitsrecht ist, also eine unabdingbare Norm quasi, wo es zu Situationen an der Außengrenze der EU kommt, wo Leute eben ohne Prüfung ihres individuellen Anspruchs zurückgewiesen werden. Das steht in eklatantem Widerspruch mit eigentlich dem geltenden Völkerrecht. Dort spielt dann auch die EU-rechtliche Ebene als zweite wesentliche Ebene, die für Deutschland relevant ist, eine Rolle, weil wir eben als Teil der EU uns dem EU-rechtlichen Rahmen unterordnen, viele Regelungsbereiche auch auf die EU übertragen haben. Und dann, und das wäre in der Normenhierarchie eigentlich der Ausgangspunkt, aber in meiner Darstellung jetzt die dritte Ebene, das deutsche Grundgesetz natürlich, auch nach dem Zweiten Weltkrieg verabschiedet und im Wesentlichen für die deutsche Rechtspraxis und für die Gerichte erstmal wichtiger Ausgangspunkt, wesentlicher Ausgangspunkt.
Wir haben ein kleines interaktives Element vorbereitet. Wir hätten einen QR-Code, den ihr scannen könntet. Da könnt ihr an einer Abstimmung teilnehmen. Die Frage ist nämlich genau die, wir würden ganz gerne einfach nur ein kleines Stimmungsbild einholen, wie ihr, wenn ihr diesen ersten Artikel eben im Hinterkopf behaltet, also dieses universelle Recht auf Würde und an Rechten, dass das für jeden Menschen gelten sollte. Was würdet ihr sagen auf einer Skala zwischen 0 und 10, inwieweit diese Versprechen für geflüchtete Menschen in Deutschland eingehalten werden? Wird es super eingehalten? Wird es weniger gut eingehalten? Uns würde einfach nur interessieren, ja, wie eure intuitive Einschätzung dazu wäre. Deswegen könntet ihr da mal dran teilhaben.
Sinto John, was würdest du denn sagen zwischen 0 und 10? Wie weit wird das Versprechen für migrierte Menschen hier in Deutschland eingehalten?
Ich würde mal sagen 3 von 10.
Warum nur 3?
Also ich würde nicht höher gehen, weil ich glaube, in der gelebten Realität es wirklich Diskrepanzen gibt, die oftmals von der Mehrheitsbevölkerung gar nicht wahrgenommen werden als solche. Also man beschließt bestimmte Dinge auf der politischen Ebene, auf der rechtlichen Ebene, die aber für die Menschen dann quasi, die unmittelbar in dieser Realität gefangen sind, tatsächlich so eine Norm schaffen, die sich so krass unterscheidet, eben auch von der gelebten Realität der StaatsbürgerInnen und der Menschen mit legalem Status in diesem Land, dass ich glaube, dass man dem einfach nicht mehr Punkte geben kann. Ja.
Elisabeth, wie siehst du das?
Ich sehe es relativ ähnlich, würde ich sagen. Es ist bei mir auch ein bisschen kontextabhängig, also im Bereich Flucht und Migration würde ich auch sagen, dass natürlich der Handlungsbedarf einfach wahnsinnig groß ist, weil einfach das Bewusstsein für das Schicksal der Menschen, die nach Europa kommen, einfach nicht ausreichend vorhanden ist. Also ich finde das nach wie vor schrecklich, dass seit vielen Jahren Menschen über vor allem das Mittelmeer, die Mittelmeer- oder auch die Balkanroute nach Europa kommen. Und allein dieser Leidensweg, diese Traumatisierung, die erlebte Form der Gewalt in ihren Heimatländern, aber auch auf der Flucht- oder Migrationsroute, einfach nicht ausreichend Berücksichtigung findet. Und solange ich dieses Problem nicht allumfassend beurteile und dessen bewusst bin, kann ich dann auch nicht die entsprechenden politischen Handlungsempfehlungen daraus ableiten. Also ich würde es wahrscheinlich nicht bei 3 persönlich einordnen, da fehlt mir aber auch die persönliche Erfahrung. Aber ich würde zumindest sagen, jedenfalls Handlungsbedarf, also Stufe 5/10.
Und du, Christopher?
Ich würde es auch in dem Bereich irgendwie einordnen, so 4/10, 5/10, weil es auf dem Papier vieles gibt, was irgendwie einen eigentlich positiv stimmen müsste, wenn man es liest und in der Theorie denkt, ah ja, okay, das steht da ja, das ist ja irgendwie verpflichtend, das ist ja gut. Und dann in der Praxis, sobald man anfängt, sich damit zu beschäftigen und irgendwie in den Nachrichten all die schrecklichen Geschichten auch liest von Pushbacks an den Außengrenzen und irgendwie Leute, die über die Mittelmeerroute kommen und Geflüchtete, die dort irgendwie zum Beispiel von der Agentur Frontex aufgegriffen werden und zurückgewiesen werden, dann stimmt einem das doch eher sehr negativ. Und da gab es auch in den letzten Jahren immer wieder Entwicklungen, wo man die Hoffnung, die man zum Beispiel in Gerichte oder auch dann gerade internationale Gerichte wie den EGMR gesetzt hat, dass dort völkerrechtliche Verpflichtungen aufrechterhalten werden, die eigentlich eben bestehen, dass das nicht passiert ist. Und deswegen würde ich auch leicht pessimistisch auf die ganze Situation schauen.
Dann gucken wir mal, wie ihr abgestimmt habt. Wir haben, glaube ich, ein erstes Stimmungsbild, wie viele Punkte ihr gegeben habt. Also ihr habt abgestimmt, 10 Sterne hat niemand gegeben, 0%. Und die allermeisten haben tatsächlich 4 gegeben, also 24% für 4. Es gibt aber auch 18% für 7, also ein bisschen positiverer Blick drauf. Aber ich würde sagen, der Median liegt auf jeden Fall unter 5. Das bedeutet, wir kommen dieser ersten Frage nach Anspruch und Wirklichkeit, jedenfalls in eurer Einschätzung, aber auch in einem Großteil von euch, zumindest schon mal einen Schritt näher, dass wir sagen, okay, der Anspruch, dieses universelle Versprechen an Rechten und Würde für alle Menschen ist in dem Bereich Flucht, Migration auf jeden Fall, hängt auf jeden Fall total diesen Ansprüchen hinterher in der Realität. So, ich glaube, das kann man schon mal grundlegend festhalten erstmal. Wir wollen uns das ganz konkret, haben wir 2 weitere Artikel uns rausgesucht, um wirklich ganz konkret zu gucken, okay, wie ist es da in Deutschland geregelt? Dieser Artikel 1 ist ja ein sehr allumfassender Artikel und wir wollen ein bisschen konkreter werden und haben Artikel 15 rausgesucht und da würde ich Sophie jetzt nochmal bitten.
Artikel 15. Recht auf Staatsangehörigkeit. Absatz 1. Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Absatz 2. Niemand darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen, noch das Recht versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.
Also dieser Artikel 15, Recht auf Staatsangehörigkeit. Sindhujan, du bist 1985 in Deutschland geboren, in einem Asyllager. Du warst die ersten 11 Jahre deines Lebens staatenlos. Was bedeutet das, vielleicht erstmal auf einer emotionalen Ebene, keine Staatsangehörigkeit zu haben, auch als Kind oder dann auch ja als Jugendlicher irgendwann?
Also ich glaube, als Kind hat man vielleicht auch nicht unbedingt das Verständnis überhaupt dieser Systematik und Logik, was das bedeutet, überhaupt einen Pass zu haben, einen Staat zugehören oder nicht zuzugehören. Für mich als Kind war das ersichtlich daher, dass ich in den Dokumenten nicht gleichwertig wie meine Brüder zum Beispiel im Pass meiner Mutter gestempelt war, sondern als einziges Kind, das hier im Exil geboren ist, ein Flüchtlingsdokument hatte, so ein Stück Papier, das sehr zerbrechlich, fragil einfach war, aber das mir auch so immer wieder auch gezeigt hat, auch, dass ich quasi eine Trennung erlebt habe von meinen Eltern, die sich rechtlich eben auch irgendwie geäußert hat. Aber als Kind hatte ich darüber jetzt nicht unbedingt das Verständnis, aber tatsächlich hat es in mir schon eine Art von Panik auch entstehen lassen, von der Isolation in der Familie, aber gleichzeitig gab es auch ein Unverständnis innerhalb unserer Familie, was meine spezifische Staatsangehörigkeit ist. Also meine Eltern haben wie viele andere Tamilinnen damals missverständlich gedacht, dass wenn man in einem Land geboren wird, diesen Pass sofort erhält.
Wir müssen vielleicht noch mal kurz dazu sagen, deine Eltern sind aus dem heutigen Sri Lanka damals geflohen.
Genau, also wir sind Teil einer Minderheit, die verfolgt ist und sind damals eben in den, von 81 bis 85 war die größte Fluchtbewegung, die auch Deutschland erreicht hat. Mehr als 10.000 Menschen sind in Deutschland angekommen. Und als Teil dessen sind meine Eltern eben auch nach Deutschland gekommen. Genau, und viele dieser Menschen waren sich eigentlich nicht dessen bewusst, dass in Deutschland die Rechtslage nicht so ist, dass man, auch wenn man hier geboren ist, sofort den Pass nicht bekommt.
Anders als in den USA zum Beispiel?
Genau, oder in Frankreich, Großbritannien und anderen Ländern. Also man hat wirklich eine Blutsregulierung, die nicht über den Boden her bestimmt, wie die Pässe sich verteilen, sondern wirklich über das Blut. Das heißt, Menschen, die eine deutsche Blutslinie vorweisen können, selbst heute im sogenannten Argentinien, Anspruch auf den Pass haben, aber gleichzeitig Menschen, die hier geboren werden, keinen Anspruch haben. Also wenn man sich heute die Statistiken ansieht, es leben ungefähr 140.000 Menschen, die de facto staatenlos in Deutschland sind. Und davon sind fast 40% Kinder, die hier geboren sind. Mhm. Und manche sind eben schon seit Jahrzehnten eben staatenlos und haben auch schweren Ausweg aus dieser Situation heraus. Und die Konsequenzen dessen zeigen sich vor allem mit dem Alter. Also ich hatte das Glück gehabt, dass ich mit 11 Jahren dann aufgrund meiner Eltern dann die deutsche Staatsangehörigkeit
bekommen. Weil die lang genug in Deutschland dann gelebt
genau.
haben?
Also meine Eltern waren geduldet. Mhm. Also wir waren auch nicht anerkannt. Und das lag nicht daran, dass wir nicht verfolgt wurden, sondern dass einfach zu viele von uns da waren. Das ist so ein bisschen das, was auch syrische Geflüchtete ja auch erlebt haben, dass am Anfang eine sehr liberale oder großzügige Politik, Asylpolitik irgendwie geherrscht hat, bis der Zeitpunkt überschritten wurde, dass auf einmal die Gesellschaft als die Menschen als zu viele erkannt hat und dann plötzlich die Menschen nicht mehr anhand der politischen Situation beurteilt wurden, sondern einfach anhand des politischen Klimas in Deutschland für die Parteien. Und dementsprechend wurden wir dann eben auch ausgeschlossen aus dem Asylsystem. Man konnte uns nicht abschieben, aber man wollte uns auch nicht behalten. Mhm. Genau.
Mit 11 Jahren hast du dann die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Du hast jetzt gerade schon gesagt, wie viele Menschen in Deutschland staatenlos sind. Wir haben eine kleine Grafik noch mitgebracht mit Zahlen. Da können wir mal drauf schauen. Es ist von 2014 bis 2022 hat sich die Zahl ungefähr verdoppelt von Menschen ohne Staatsangehörigkeit, die in Deutschland leben. Und es wird aufgeteilt in Menschen, die anerkannte Staatenlose sind. Das ist ein relativ kleiner Teil dann. Und Menschen, wo die Staatsangehörigkeit nicht geklärt wird oder nicht geklärt werden kann, die de facto dann noch weniger Rechte eigentlich haben, weil sie nicht mal dieses staatenlosen Anerkennung haben. Also das ist einfach total krass, dass diese Zahl sich seit 2014 fast verdoppelt hat.
Man muss ja auch sagen, dass Großteil der staatenlosen Menschen in Deutschland vor allem aus ethnischen Minderheiten oder unterdrückten staatenlosen Gemeinden kommen, wie Palästinenserinnen, Kurdinnen, aber auch Tamilinnen. Das heißt, die Staatenlosigkeit fängt bei den Menschen oftmals noch gar nicht hier an, sondern sie fängt schon dort an, von wo sie quasi zum ersten Mal fliehen mussten, weil ihnen quasi bestimmte Rechte aberkannt werden, sie in bestimmten Staatssystemen nicht anerkannt sind und sich diese Tragödie quasi in den späteren Exilen weiterführt. Und ich glaube, das müsste nochmal statistisch eben auch nochmal besser hervorgehoben werden.
Christopher, wie kann das eigentlich sein, dass Menschen in Deutschland staatenlos sind, wenn gleichzeitig Deutschland sich schon länger dazu verpflichtet hat, Staatenlosigkeit abzuschaffen?
Das liegt genau an so Situationen, wie Sintijan sie eben beschrieben hat. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie es zu Staatenlosigkeit kommen kann. Es können wie diskriminierende Regelungen sein, aber auch Entzug der Staatsangehörigkeit. Im Kontext des Klimawandels muss man auch sagen, die Fälle werden sich häufen, wo kleine Inselstaaten zum Beispiel verschwinden werden und dann, wenn das Staatsgebiet verschwindet, dann löst sich der Staat quasi auf. Also das ist eine dieser althergebrachten kann man auch darüber diskutieren, wie sinnvoll diese alten Definitionen sind, aber für Staaten braucht es ein Staatsgebiet und man ist sich im Wesentlichen auch einig, dass dieses Staatsgebiet auch bewohnbar sein muss. Und wenn jetzt kleine Inselstaaten untergehen, dann verlieren die Leute, die dort eigentlich die Staatsangehörigkeit haben, halt die Staatsangehörigkeit.
Das klingt so ein bisschen nach einem juristischen Lehrbuchproblem.
Ja. Ja, aber es hat halt praktische Auswirkungen, weil wir, wenn die Leute dann zu uns fliehen oder hierher kommen, eben das Problem haben, dass es sehr komplex ist, weil wir mit der Rechtsordnung des Staates, aus dem die Leute kommen, konfrontiert sind und hier uns dazu verpflichtet haben, Staatenlosigkeit eben zu bekämpfen in dem Sinne. Also Staatenlosigkeit soll es nicht geben. Und dann gibt es auch Situationen, in denen zum Beispiel, also es sind 25 Staaten der Welt, sind Frauen von dem Recht ausgeschlossen, ihre Staatsangehörigkeit weiterzugeben. Und wenn der Vater unbekannt ist oder das nicht möchte und nicht oder nicht kann und die Kinder hier geboren werden, aber die Personen noch nicht so lange da sind, dass sie selber eingebürgert wurden und deswegen nach diesem Geburtsortsprinzip ihre Staatsangehörigkeit weitergeben können, dann werden die Kinder hier staatenlos geboren. Und das kann sich eben perpetuieren in solchen Situationen. Also es gibt viele Aspekte, die da zusammenspielen können. Und die gesetzlichen Regelungen, es gibt die Möglichkeiten der Einbürgerung, aber sie sind teilweise auch relativ restriktiv, weswegen es dann diesen Zwischenbereich gibt, in dem die Staatenlosigkeit nicht aufgehoben werden kann.
Elisabeth, was gibt es denn für Mindestgarantien, die Deutschland, die Menschen, die staatenlos sind, gewährleistet?
Also grundsätzlich ist die wichtigste Mindestgarantie, dass es ein Diskriminierungsverbot gibt. Also das heißt, dass auch BürgerInnen beziehungsweise Personen, die den Status eines Staatenlosen haben, grundsätzlich vor dem Recht gleich zu behandeln sind, wie auch deutsche StaatsbürgerInnen, dass sie beispielsweise Zugang zu einem auch Gerichten beziehungsweise öffentlichen Institutionen haben und natürlich dann auch entsprechend die Möglichkeit haben müssen, sich dann gesellschaftlich zu integrieren. Und damit einhergehend natürlich ist immer die Frage, inwieweit diese Verpflichtungen, die europäischen Staaten, aber auch andere Länder, die dieses völkerrechtliche Dokument ratifiziert haben, wie das dann tatsächlich justiziabel, also damit einhergehend gerichtlich einklagbar ist. Also das heißt, man muss auch hier natürlich immer wieder unterscheiden zwischen Absichtserklärungen, die jetzt einfach grundsätzlich eine Zielrichtung vorgeben und dann halt Dinge, die man tatsächlich letzten Endes auch einklagen kann. Und gerade wenn es jetzt um die soziale Dimension geht, da ist natürlich die Einklagbarkeit besonders schwierig.
Wenn wir uns die Zahlen angucken von staatenlosen Menschen in Deutschland, die Zahlen steigen. Gleichzeitig will Deutschland eigentlich nicht, dass es Staatenlosigkeit gibt. Es ist auch ein Teil der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Würdest du sagen, da ist ein Problem, dieses Problembewusstsein in Deutschland ist überhaupt da, Sindhujin? Also, ne? Ja, das ist ein Problem und ja, wir müssen wirklich etwas tun, um das zu verhindern. Gibt es das?
Ich glaube nicht. Die meisten Menschen, die in der Staatenlosigkeit hier leben, sind eigentlich ein Thema, das nie in den Medien gespiegelt wird oder jemals überhaupt irgendein Gehör bekommt. Also ich habe auch Familienmitglieder, die immer noch staatenlos in Deutschland sind. Und dieses alltägliche Dilemma, das sie erleben, das interessiert eigentlich die wenigsten Menschen. Und ich glaube, das ist ganz oft so, dass wir zum Beispiel auch in Fragen von Flucht und Migration die Kritik immer wieder an die Außengrenze verschieben. Also wir sehen die Problematiken, die sich im Mittelmeer abspielen oder in der belarussisch-polnischen Grenzregion. Aber gleichzeitig übersehen wir oder ignorieren wir, sobald sich dieses Problem anders zeigt, vor allem im Alltag, in unserer Gesellschaft. Und das ist vielleicht weniger interessant, weniger sexy, weniger skandalös, vielleicht auch fürs Auge, weil es sich so in alltäglichen Schikanen und Erniedrigungen und eben auch Ausschlüssen zeigt, die nicht verbalisiert werden.
Kannst du dafür für dieses Dilemma, was du beschreibst, wenn du auch sagst, Familienangehörige von dir sind bis heute staatenlos, wo macht sich dieses Dilemma im Alltag dann bemerkbar ganz konkret?
Also in verschiedenen Aspekten, wie jetzt zum Beispiel ein Bankkonto zu eröffnen oder eine Wohnung zu finden, ein Studium zu beginnen, eine Arbeit zu bekommen. Also man muss sich immer wieder auch erklären, auch diese Unmöglichkeit sich zu erklären, weil die meisten Menschen kein Verständnis darüber haben, dass es sowas gibt, wie dieses Schlupfloch oder diese Grauzone, dass man keine Staatsangehörigkeit hat. Ich glaube, viele Menschen können sich das nicht vorstellen, auch beim Reisen vor allem eben auch. Was das für eine Familie bedeutet, dass man, sobald man quasi an der Grenzkontrolle ist, sich anfangen muss zu trennen. Ja. Je nachdem, was für eine Staatsangehörigkeit man hat oder welche man nicht hat. Und ich glaube, ich finde, dass es in Deutschland auf jeden Fall kein Thema ist. Und gleichzeitig glaube ich schon, ist es eben auch wichtig, wie du schon meintest, dass man überhaupt dieses Konzept der Staaten überhaupt überdenken muss, dass es so etwas gibt wie eine Staatenlosigkeit, aber auch eine Staatsangehörigkeit. Und dass zum Beispiel im Englischen das die Einbürgerung Naturalization bedeutet, Naturalisierung. Mhm. Aber nichts an den Nationalstaaten ist natürlich. Und gleichzeitig wird suggeriert, dass eine Staatsangehörigkeit ein Status quo ist, der unangreifbar ist, der aber eben auch gewollt ist. Und vielleicht ist, ich sehe die Staatenlosigkeit ja nicht nur als juristische Kategorie, sondern wirklich eben auch als soziologische, politische, ökonomische, kulturelle, die eben auch zum einen eben Ausschlüsse schafft, aber gleichzeitig auch Potenzial bringt, um eine Kritik an diesem nationalstaatlichen Konzept und der Logik dessen eben auch anzubringen.
Jetzt hast du aber gesagt, dass du glaubst, dass Staatenlosigkeit vielleicht zum Teil sogar gewollt ist. Das wäre jetzt nochmal quasi komplett das Gegenteil von dem, was eigentlich in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte drinsteht. Warum glaubst du, dass das ein Stück weit sogar gewollt ist?
Also in vielen Staaten, jetzt vielleicht nicht Deutschland, aber in anderen Staaten, wie zum Beispiel Bangladesch oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, werden ganz viele Bevölkerungen systematisch ausgeschlossen aus den Ansichten der Staatsbürgerinnenschaft. Und das eben, um auch bestimmte nationalstaatliche Narrative zu stabilisieren, aber eben auch bestimmte politische Forderungen eben auch durchzusetzen. Ich finde aber auch in Deutschland gibt es auch eine interessante immer Wendung, wenn es zum Beispiel politische Konflikte gibt, dass Menschen dann quasi gedroht wird, die irgendwann eingebürgert wurden, diese Einbürgerung zurückzunehmen. Mhm. Also das sehen wir immer wieder in politischen Debatten, ob jetzt zum Beispiel bei der palästinensischen Jugendlichen oder diesem Kind damals noch Azim, dass vor Merkel quasi diese Rede halten musste, dass quasi wie viele Palästinenser eben auch staatenlos war und dann medial das Dilemma eben dieser Familie nochmal sich gezeigt hat und sie die Staatsangehörigkeit bekommen hat und letztens erst in der Bild eine Zeitung oder ein Medienbericht erschienen ist, in dem gefordert wurde, dass die Staatsangehörigkeit dieser 21-Jährigen, glaube ich, jetzt aberkannt werden soll. Und diese Taktik wird ja immer wieder eben auch von rechten Kräften eben verwendet, um Menschen, die eingebürgert wurden, dieses Anrecht eben auch zu nehmen. Und das ist mir auch persönlich schon vorgefallen. Und ich glaube, hat schon eine Systematik, dass man eben auch mit der Staatsangehörigkeit versucht zu geiseln und Menschen eben auch zu bedrängen und ihm auch die Stabilität zu nehmen.
Ich fand es auf jeden Fall relativ aussagekräftig, dass in Vorbereitung hier drauf in meinem Schreibprogramm Word Pages in beiden Staatenlosigkeit gar nicht erkannt wurde. Also es wurde mir immer rot untermalt als Begriff, der war dem Programm nicht bekannt. Ich musste es erstmal lernen, was ja auch schon was darüber aussagt, wie viel auch ein Begriff irgendwie präsent ist. Christopher, gibt's Abkommen, Versuche, Staatenlosigkeit abzuschaffen, also zu verhindern? Was müsste da passieren?
Dieses Narrativ zieht sich ein bisschen durch die Diskussion und es ist aber genau der Knackpunkt, dass es eben auf dem Papier einiges gibt, was aber praktisch nicht durchgesetzt werden kann oder eben aufgrund der nationalen Interessen nicht durchgesetzt wird. Also parallel zur Genfer Flüchtlingskonvention, die den Status von Flüchtlingen bestimmt, gibt es eben auch ein Abkommen, das den Status von Staatenlosen bestimmt, wo es eben heißt, wenn kein Staat der Welt die Person als eigene Staatsangehörige anerkennt, dann gilt sie als staatenlos. Dann gibt es in der Folge aus den 70er Jahren Abkommen, die zur Verringerung der Fälle von Staatenlosigkeit beitragen sollen, wo eben auch dieses drin stand, dass nicht wahllos aus politischen Gründen die Staatsangehörigkeit entzogen werden darf. Es gibt diese Abkommen und sie binden auch die Bundesrepublik Deutschland völkerrechtlich, aber es gibt einfach einen extrem großen Umsetzungsspielraum, was bei diesen völkerrechtlichen Verträgen total typisch ist, dass man sich auf dieser internationalen Ebene, das klingt alles immer toll, wir haben einen völkerrechtlichen Vertrag, der wurde jetzt irgendwie ratifiziert, dort verpflichtet man sich, aber wenn es an die national gesetzliche Umsetzung geht, dann ist das eben Spielball der Politik wie eigentlich alles letztlich. Und dort hapert es, wobei man sagen muss, dass im Staatsangehörigkeitsrecht, das jetzt reformiert werden soll, das ist noch nicht verabschiedet, also gilt ja auf jeden Fall, glaube ich, noch nicht das neue Staatsangehörigkeitsrecht, dass aber zum Beispiel der Zeitraum reduziert wurde, nachdem staatenlose Personen die Einbürgerung beantragen können.
Von 8 auf 6 Jahre genau. Oder irgendwie so, ne? Also immer noch lang, auf jeden Fall trotzdem.
Ja. Wir bewegen uns so ein bisschen von den Widersprüchen des Völkerrechts von einem Thema zu unserem nächsten Thema, nämlich zu Artikel 22.
Artikel 22. Recht auf soziale Sicherheit. Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksichtigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.
Danke, Sophie.
Gerne.
Wir haben noch mal eine Frage an euch. Wir haben ja gerade schon gehört, oder ihr seht es hier auch noch mal auf unserer Slide, es geht um wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Es geht um die Würde und die freie Entwicklung der Persönlichkeit. Wir möchten von euch wissen, wo denkt ihr, ist die soziale Teilhabe für immigrierte Menschen in Deutschland eingeschränkt? In welchen Bereichen? Holt nochmal euer Handy raus, scannt nochmal den Code. Elisabeth, kann ich dann zum Beispiel als geflüchtete Person in Deutschland mein Recht auf soziale Teilhabe einklagen?
Also genau, vielleicht um da die Vorfrage zu stellen. Ich glaube, die soziale Teilhabe manifestiert sich ganz besonders stark darin, wenn wir uns die Frage stellen, haben Asylwerber, also in Österreich sagt man Asylwerber, ich glaube in Deutschland sagt man Bewerber wahrscheinlich, BewerberInnen, um diese Feinheiten auch noch herauszukristallisieren. Und die wichtigste Frage ist, haben AsylwerberInnen Anspruch oder Möglichkeiten, einen Zugang zum Arbeitsmarkt zu haben? Und da ist es ganz wichtig festzuhalten, dass nach der bisherigen Rechtslage, und das gilt, Christopher wird mich dann unterbrechen, wenn ich Blödsinn rede, aber grundsätzlich gilt, dass AsylwerberInnen sowohl in Deutschland als auch in Österreich nicht arbeiten dürfen, mit wenigen Ausnahmen. In Österreich ist das beispielsweise die Saisonarbeit oder beispielsweise auch die ErntehelferInnen, weil da einfach Menschen gebraucht werden, Unterstützung einfach immer wieder vom Staat auch eingefordert wird. Das heißt, hier haben wir schon einmal das große Problem, dass wir gar keine Möglichkeit haben. Also wir könnten jetzt beispielsweise dieses Gesetz, das wir in Österreich haben, wie könnten wir es zu Fall bringen, beziehungsweise wie könnten wir es anfechten? Das müsste dann auch auf Ebene des innerstaatlichen Rechts über ein sogenanntes Normenkontrollverfahren stattfinden. Das aber auch nur, wenn eine Person in ihren subjektiven Rechten, wie beispielsweise hier dem Recht auf soziale Integration jetzt im weitesten Sinne auch verletzt worden wäre. Wir sprechen aber noch immer von der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und die ist einfach nicht rechtsverbindlich. Was wir allerdings haben, ist den sogenannten Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Der wurde wenig später verabschiedet von der Staatengemeinschaft. Der ist rechtsverbindlich und auch darin befinden sich durchaus Bestimmungen, die an und für sich den Staat, der ihn ratifiziert hat, auch binden. Allerdings muss man auch hier wieder sagen, kommt es immer darauf an, wie der jeweilige Staat, die jeweilige Verfassungsordnung diesen Vertrag quasi versucht, behandelt und ihn einordnet. Das heißt, es gibt aus der österreichischen Sicht keine unmittelbare Möglichkeit, hier das einzuklagen. Und ich nehme mal an, dass es in Deutschland relativ ähnlich ist. Vielleicht noch als Erklärung für das Publikum. Die Europäische Menschenrechtskonvention, die ist aus der Sicht des österreichischen Verfassungsrechts unmittelbar anwendbar. Das heißt, wenn ich jetzt behaupte, in meinem Recht auf Leben oder auch dem Folterverbot verletzt worden zu sein, kann ich mich unmittelbar an österreichische Gerichte wenden und die Verletzung dieser Europäischen Menschenrechtskonvention einklagen tatsächlich. Im weitesten Sinne könnte ich auch dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen, nach Erschöpfung des Instanzenzuges, also bis das letzte österreichische Gericht quasi dann hier in Anspruch genommen worden ist. Und diese Möglichkeit gibt es ja für den Sozialpakt nicht. Da gibt es andere Möglichkeiten und Beschwerdeverfahren. Aber kurzum, es ist sehr kompliziert, gerade wenn es um soziale Rechte und um die soziale Teilhabe geht. Und wir haben auch vorhin darüber gesprochen, dass es an und für sich möglich sein sollte, dass AsylwerberInnen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, und zwar weit darüber hinaus, wenn es um Saisonarbeit oder ErntehelferInnen geht.
Christopher, du darfst gerne ergänzen und auch nochmal sozusagen die deutsche Perspektive klar machen.
Genau, ich würde ergänzen, dass in Deutschland es schon die Option gibt, dass die Leute arbeiten, aber, und ich erspare jetzt die x-tausend Kategorien, die es gibt, aber es ist sehr, sehr kompliziert, das in der Praxis durchzusetzen, weil es unter vielen Vorbehalten steht, weil die Bundesagentur für Arbeit für bestimmte Jobs zustimmen muss. Es ist abhängig davon, wie lange die Leute zum Beispiel verpflichtet sind, in Erstaufnahmeeinrichtungen während ihres Asylverfahrens noch zu leben. Dann dürfen sie frühestens nach 9 Monaten arbeiten, nach 6 Monaten, wenn sie minderjährige Kinder haben. Wenn sie nicht verpflichtet sind, jetzt zähle ich es doch alles auf, aber ich will einfach kurz vor Augen führen, dass es wirklich ein bisschen kompliziert ist. Es sind nach 3 Monaten, wenn sie nicht verpflichtet sind, in der Erstaufnahmeeinrichtung zu leben. Es unterscheidet sich auch nach dem Status, also entweder AsylbewerberInnen oder geduldete Personen. Bei den geduldeten Personen ist ein großer Ermessensspielraum der Ausländerbehörde im Zusammenspiel mit der Agentur für Arbeit. weil es dort auch häufig um die Frage geht, und jetzt wird es besonders abstrus, dass Geduldete, die ja, wie Sintejan vorhin auch schon sagte, eigentlich abgeschoben werden können, aber es dem stehen dann doch irgendwie rechtliche oder tatsächliche Gründe entgegen, beispielsweise eine schwere Krankheit, die sich verschlechtern würde, wenn die Person abgeschoben wird. Die können eigentlich nach einem bestimmten Zeitraum arbeiten, müssen das dann beantragen. Die Ausländerbehörde müsste das genehmigen. Und dann ist es so, dass die Ausländerbehörde sagen kann, okay, wir brauchen aber von euch für die Abschiebung, ihr seid ja nur geduldet, brauchen wir irgendwie euren Pass, wir müssen eure Nationalität noch klären, damit wir euch abschieben können. Und erst wenn ihr den beibringt, dann bekommt ihr von uns die Arbeitserlaubnis. Das ist total widersprüchlich, weil die Leute dann quasi an ihrer Abschiebung mitwirken müssen, damit sie eine Arbeitserlaubnis in Deutschland, dem Land, aus dem sie abgeschoben werden sollen, bekommen. Und diese ganzen Kategorien sind wahnsinnig komplex. Der Gesetzgeber versucht es auch jetzt zu verringern und versucht wieder diese Zeiträume, also quasi parallel auch mit der Einbürgerung zum Staatsangehörigkeitsrecht, weil wir, wie Elisabeth eben gesagt hat, auch erkannt haben, dass es einen Fachkräftemangel gibt, aber nicht nur einen Fachkräftemangel, sondern einfach einen Mangel an Leuten, die irgendwie arbeiten. Diese Fristen sollen reduziert werden, aber diese grundsätzliche Komplexität wird nicht aufgegeben. Und für die Einklagbarkeit gilt das, was Elisabeth eben sagte. Bei diesen sozialen Rechten geht es eben auch viel darum, was kann der Staat eigentlich leisten? Also es geht um die finanziellen Möglichkeiten auch des Staates. Und deswegen haben die Staaten einen extrem großen Einschätzungsspielraum bei der nationalen Gesetzgebung.
Ihr habt richtig gut mitgemacht. Ganz, ganz häufig kam genau der Punkt, den wir gerade besprochen haben, Arbeit. Also Arbeit aufnehmen, Arbeit, Bildung, aber auch Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, Wohnraum, Sprache, politische Beteiligung auch, Zugang zu Hochschulen und auch der Zugang zum Gesundheitswesen. Also eine Person hat geschrieben, als geflüchtete Person ist der Zugang zum Gesundheitswesen stark eingeschränkt. Im Falle einer Erkrankung bedeutet das sehr viele institutionelle Hürden.
Sintejan, wenn du das so hörst, gibt es da Punkte und Bereiche, die dir noch einfallen, wo du sagst, darüber, das ist vielleicht auch unsichtbar. Also da wird unsichtbar Teilhabe erschwert.
Ich würde sagen, in der Frage des Wohnraums vor allem, dass die Menschen systematisch wirklich aus den Städten, aus den urbanen Räumen ausgeschlossen werden. Dass Deutschland wirklich ein Klima auch schafft, aktiv politisch schafft, in dem geflüchtete Menschen sich nicht willkommen fühlen. In dem auch quasi zukünftige geflüchtete Menschen sich vielleicht nicht mehr für Deutschland entscheiden werden. Also da ist wirklich eine politische Strategie dahinter, die dazu führt, dass Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, demobilisiert werden, auch in einen konstanten Wartezustand gehalten werden, der wirklich auch psychologische Auswirkungen auf die Menschen hat. Also wenn man sich ansieht, wie die Menschen die Zeit verbringen müssen, also oftmals einfach nur mit dem Schlafen, also wirklich ganz oft junge Jahre, in denen man wirklich aktiv am Leben teilhaben möchte, wird man wirklich vom Staat systematisch in eine Depression getrieben, die oftmals bei Menschen eben auch zu suizidalen und anderen irgendwie Gedanken führt, was nicht erfasst wird, auch nicht thematisiert wird. Und ich glaube, dahinter steckt eben ein politisches Kalkül. Und das merkt man vor allem, wenn man das vergleicht, wie ukrainische Geflüchtete zum Beispiel ausgenommen wurden aus all diesen Beschränkungen und eine ganz andere Entwicklung oder auch ein ganz anderes Dasein hier eben auch erleben konnten und noch können. Und gleichzeitig andere geflüchtete Menschen eben verstehen, wo sie in der Hierarchie dann quasi eingeordnet sind. Das hat man in Berlin ja auch gehabt, dass viele syrische, afghanische, kurdische und andere Geflüchtete quasi für, also ihre Unterkünfte, die ich würde sagen, inhuman waren, verlassen mussten, um dann quasi ersetzt zu werden von ukrainischen und sich dabei sehr, sehr wenig Gedanken gemacht wurde, was mit den anderen Menschen passiert, beziehungsweise was deren Interessen sind. Und da merkt man tatsächlich eben, dass Staaten oder der deutsche Staat eben auch Möglichkeiten hat, anders mit geflüchteten Menschen umzugehen, aber entscheidet sich systematisch mit der Mehrheit der Geflüchteten, vor allem mit nicht weißen Geflüchteten, anders umgehen zu wollen. Und das aus dem Kalkül heraus, eine Politik und ein Klima zu schaffen, das dazu führt, dass weniger Menschen kommen. Und ich glaube, das ist etwas, was nicht so oft, glaube ich, betont wird.
Und gleichzeitig führt das ja, also dieser mangelnde oder auch verspätete Zugang zum Arbeitsmarkt, dass man ja auch der Zugang zum Gesundheitswesen, diese ganzen Einschränkungen, die damit einhergehen, die haben ja totale Auswirkungen auch auf das spätere Leben, wenn man sich ansieht, gerade wenn Menschen vielleicht auch nicht nur temporär geduldet sind, sondern langfristig in Deutschland leben. Aber auch bei geduldeten Menschen, wo das über Jahre, Jahrzehnte eben stattfindet, ist es ja so, was passiert denn mit den Menschen im Alter? Ne? Also zahlen die in eine Sozialversicherung ein? Oft nicht. So, also das ist ja auch eine Perspektive, du arbeitest, du hast für Menschenrechtsorganisationen gearbeitet. Du weißt, glaube ich, sehr, sehr gut, was das auch bedeutet, perspektivisch, welche Gedanken sich Menschen ja auch um eine Alterssicherung machen.
Es gibt ja auch Studien, die vergleichen zum Beispiel verschiedene Fluchtgemeinden, die mit unterschiedlichen Arbeitsverbotslängen quasi konfrontiert waren, was das mit ihrer Entwicklung langfristig getan hat, wie sie sich sozioökonomisch entwickelt haben. Und ganz oft ist es eben auch so bewiesen, eben auch nach diesen Studien, dass Gemeinden, die quasi viel kürzere Arbeitsverbote erlebt haben, viel besser sich entwickelt haben, die Kinder sich eben auch schneller entwickelt haben. Und viele Gemeinden, die quasi länger über Jahre hinweg quasi ausgeschlossen wurden aus dieser Autonomie des Lebens, der Entscheidung des Arbeitens, systematisch eben dann eben auch verlangsamt wurden in deren Entwicklung. Und ich glaube, also damals, als meine Eltern und wir noch im Geflüchtetenheim gelebt haben, hatten wir, ich glaube, ein 3-jähriges Arbeitsverbot, was natürlich auch Auswirkungen hat, ökonomische, aber auch soziale Auswirkungen, auch vor allem ganz oft eben innerhalb der Familie selbst, in dem eben auch bestimmte Bilder von patriarchale Bilder eben auch zum Beispiel sehr dominant sind, in dem dann plötzlich junge Männer, die nicht mehr für die Familie zum Beispiel sorgen können, dann eben zum Alkoholismus greifen oder zur häuslichen Gewalt und so weiter und so fort. Das heißt, sehr, sehr viele Problematiken werden dadurch nochmal verstärkt. Ja. Und das hat man ja auch in der Pandemie gemerkt, als plötzlich auf einmal die Zahlen an häuslicher Gewalt gestiegen sind, weil die Männer vor allem auch zu Hause waren und die Familien konstant quasi eingeschlossen worden.
Ja. Christopher, du hattest gerade schon mal kurz gezuckt.
Genau, als es um die ukrainischen Geflüchteten ging, wollte ich noch kurz was ergänzen. Denn also die haben eine Arbeitserlaubnis, sie haben regelmäßig Aufenthaltstitel nach § 24 Aufenthaltsgesetz, das spielt jetzt keine Rolle. Aber wichtig ist, dass dieser Aufenthaltstitel zurückzuführen ist auf eine sogenannte, ich finde es ein wahnsinnig unschönes Wort, aber das hat sich durchgesetzt, Massenzustromrichtlinie.
Typisches deutsches Wort.
Wahnsinniges Juristendeutsch. Diese Massenzustromrichtlinie, und die gibt es seit 2001. Also der europäische Gesetzgeber damals hat diese Situation, dass extrem viele Leute in die Europäische Union kommen, vorhergesehen, hat eine Richtlinie dafür erlassen. Und in dieser Richtlinie ist vorgesehen, dass mit qualifizierter Mehrheit der Europäische Rat eben diese Richtlinie quasi aktivieren kann, die dann dazu führt, dass sehr einfach, sehr unbürokratisch, sehr schnell den Leuten, die hierher kommen und auf der Flucht sind, Aufenthaltstitel ausgestellt werden können. Und da zeigt sich das, was Sintujan eben sagte, dass es eben das in mehreren Ebenen gedacht wird oder ja.
Wenn politischer Wille da ist.
Es ist absolut politischer Wille, denn das kann die EU jederzeit beschließen, das zu aktivieren. Man hat das 2016 nicht gemacht und jetzt ist sie erstmalig aktiviert worden, aber sie gilt halt seit über 20 Jahren. Also es gibt die rechtliche Option, gab es vorher schon.
Elisabeth, du möchtest noch was ergänzen?
Ja, ich würde noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen, vielleicht auch noch einfach zur Kontextualisierung, warum AsylwerberInnen nicht arbeiten dürfen, also was sich da bei der Gesetzgeber gedacht hat. Es gibt ja auch den Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, also das Recht auf Privat- und Familienleben. Man hat sich halt gedacht, naja, wenn ein Asylwerber, eine Asylwerberin im Berufsleben integriert sein sollte und vielleicht dann dort KollegInnen hat und sich dann vielleicht auch bei einem, weiß ich nicht, Schachverein einbringt und dann auch noch Freunde hat, dass diese Person dann deswegen auch nicht mehr abgeschoben werden kann, weil dies wiederum eine Verletzung des Rechts auf Privat- und Familienleben darstellen würde und man würde dann einen weiteren faktisch juristischen Abschiebeschutz für diese Person dadurch kreieren können. Man hat ja einen Abschiebeschutz, Artikel 2 und 3, also das soll immer heißen, Artikel 2 Recht auf Leben und Artikel 3 das Folterverbot. Also ich darf niemanden abschieben, wenn die Person in Gefahr ist, dass dann beispielsweise in dem Land ihr Recht auf Leben verletzt wird oder sie auch ihre Folter oder erniedrigende Behandlung droht. Das wollte ich nur dazu gesagt haben. Und um jetzt die Brücke zum politischen Willen zu schlagen, ich finde das ja schon auch wirklich sehr, sehr spannend. Wir leben in einer Zeit, in der wahnsinnig viele Menschen in Rente gehen und es gibt immer mehr Mangelberufe und jetzt ist man dann auch einmal offen dafür zu sagen, ja okay, eigentlich dürfen AsylwerberInnen dann doch vielleicht arbeiten gehen. Also in Deutschland hat man dann noch etwas mehr Möglichkeiten, aber auch in Österreich macht man sich jetzt erst diese Gedanken. Und ich finde das ganz spannend, wo der politische Wille scheint sich hier durchzusetzen. Ich finde das ja ganz, ganz, ganz gut auch, dass die Zeit endlich gekommen ist. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch, wie das Asylsystem immer schlechter wird, weil man sich jetzt offensichtlich auch dazu durchringt, dass es Asylanträge auch in Drittstaaten, also nicht EU-Staaten, geben soll, beispielsweise auch in Libyen. Und dann fragen wir uns halt auch, wohin die Reise gehen soll, nämlich dass die Menschenrechte massiv in Gefahr sind, wenn es um Flucht und Migration in den kommenden Jahren gehen wird.
Christopher, du hast gerade schon kurz angerissen und erzählt, wie kompliziert es ist, diese Frage zu klären in Deutschland, wann darf eine geflüchtete Person in Deutschland arbeiten? Wo siehst du noch Möglichkeiten, um soziale Teilhabe tatsächlich zu verbessern? Also wo kann der Gesetzgeber noch die soziale Teilhabe und dieses Recht, was ja eigentlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte einen Menschen gibt, tatsächlich verbessern und auch wirklich dieses Versprechen einlösen?
Ich würde jetzt gar nicht vorschlagen, dass es spezifische Anpassungen bei den gesetzlichen Regelungen braucht. Die braucht es auch. Aber ein ganz wesentlicher Hebel bei diesen ganzen Entscheidungen sind die Behörden. Und ist die Frage danach, jetzt wird es ganz kurz ein bisschen juristisch, aber auch nicht zu juristisch, ich verspreche es. Es gibt bestimmte Ansprüche, die man gegen den Staat geltend machen kann, die, wenn die Voraussetzungen dafür vorliegen, dann bekomme ich den Anspruch einfach. Und es gibt Situationen, in denen die Behörden einen sogenannten, das Wort fiel jetzt auch schon mehrfach, Ermessensspielraum haben. Das heißt, die Behörde bekommt ein Sachverhalt präsentiert, diese Person möchte arbeiten bei Betrieb XY, hat vielleicht sogar irgendwie eine Ausbildung gemacht, das passt alles. Und dann kann trotzdem die Behörde ihr Ermessen ausüben, das heißt schauen, passt das alles gut, was könnte dem entgegenstehen. Und dieser behördliche Spielraum, das ist übersetzt in quasi Rechtssprache in den Gesetzestexten. Und dort gibt es die Bestrebung, viele dieser Arbeitserlaubnisse das umzudrehen, also quasi von einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, das heißt grundsätzlich sind Dinge verboten und ich kann aber beantragen, dass es mir erlaubt wird, das Ganze umzudrehen und zu sagen, okay, wir gehen von einer grundsätzlichen Erlaubnis aus und in Einzelfällen, und die muss man dann gesetzlich regeln, verbieten wir das Ganze. Das heißt, ich glaube, dass man auf Ebene der Behörden, der Ausländerbehörden und in diesem behördlichen Zusammenspiel ganz viel gewinnen kann, wenn man den Behörden klarere Regelungen im Sinne von weniger Ermessensentscheidungen an die Hand gibt und sagt, wenn die Person hier lebt und irgendwie geduldet ist oder im Asylbewerberverfahren oder so, dann darf sie trotzdem arbeiten. Wir brauchen diese Leute in der deutschen Wirtschaft oder in der europäischen Wirtschaft und deswegen dürfen sie einfach arbeiten, es sei denn, eng umrissene Ausnahmen sprechen dagegen. Also man muss einfach, glaube ich, an der gesetzlichen, das ist jetzt alles sehr trocken und wenig spannend, aber es hat einfach in der Praxis große Auswirkungen für die jeweiligen Personen, welcher Art von Anspruch sie sich gegenüber sehen und wie viel Entscheidungsspielraum solche Behörden haben.
Ich finde, da ist aber auch nochmal ein wichtiger Punkt und das wirst du aus deiner Arbeit wahrscheinlich auch ja beobachten und beobachtet haben, dieses, du musst ja erstmal wissen, welche Rechte du hast und was du vielleicht auch einfordern kannst und wo, ne? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, es sind sprachliche Barrieren noch da. Du hast keinen Anwalt, keine Anwältin. Du hast überhaupt nicht die Möglichkeit, so sehr vor ein Gericht zu gehen oder so. Dann kommst du ja gar nicht erst in diese Situation, dass du überhaupt deine Rechte, die dir vielleicht dann nach mehreren Instanzen zustehen, einfordern kannst, ne? Also, das ist ja auch, finde ich, ein total wichtiger Punkt, diese Zugänglichkeit mehr zu schaffen.
Vielleicht kann man da nochmal anspielen, dass eben auch geflüchtete Menschen sich ja auch selbst organisieren und ganz oft eben auch Infrastrukturen aufbauen, um sich gegenseitig zu helfen, ob jetzt innerhalb einer spezifischen Gemeinde oder halt darüber hinaus. Also es gibt zum Beispiel auch Projekte, zum Beispiel in dem bestimmte Institutionen auch kartiert werden von geflüchteten Menschen in verschiedenen Sprachen, die relevant sind für sie, um dann dementsprechend eben auch das, was zum Beispiel die Stadt selbst oder das Bundesland oder der Staat nicht ermöglicht, die Menschen sich selbst ermöglichen, um dadurch eben auch eine Art von, ja, einfach Guide zu haben, um sich durch diese deutsche Behördenlandschaft durchzuhelfen. Ich glaube, viele Menschen antworten auch sehr praktisch auf dieses Problem. Und dadurch, dass wir mittlerweile, also wir leben ja in einem Land, in dem Generationen von geflüchteten Menschen auch verschiedene Zeitepochen auch leben, dementsprechend auch bestimmte Expertisen, Erfahrungen auch existieren, aber diese oftmals eben ausgeschlossen werden, isoliert werden, sondiert werden und dabei eben andere Menschen oftmals die Sprachrollen übernehmen, aber nicht unbedingt von den Erfahrungen der Menschen, die schon dieses System durchgemacht haben, durchlebt haben, überlebt haben, dass diese auch von denen geschöpft wird und einfach profitiert wird. Und ich glaube, wir tun immer wieder so bei jeder neuen Welle von Konflikten und Fluchtbewegungen so, als würden wir beim Punkt Null anfangen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was der Staat möchte. Der Staat möchte ja eigentlich gar nicht diese Menschen aufnehmen. Und immer wieder ist er damit konfrontiert, dass diese Problematik sich nicht löst, auch wenn man dass die das Problem selbst versucht zu verschieben und mit Regulierungen wie der Dublin-Regulierung oder anderen bilateralen Verträgen mit Staaten das Problem immer wieder versucht, auf Distanz zu halten. Aber faktisch gesehen ist eben so, dass das Ungleichgewicht, das ökonomische Ungleichgewicht, und ich glaube, das, was vorhin angesprochen wurde, ist auch so ein bisschen etwas die perfide Wendung. Zum einen die Aushöhlung des Asylgesetzes, die ja schon seit den 90er Jahren stattfindet oder späten 80ern, und gleichzeitig aber eben auch die Ökonomisierung von geflüchteten Menschen. Dass geflüchtete Menschen nicht nur schützenswert gedacht werden, wenn sie irgendwie ausbeutbar sind wirtschaftlich. Und die Menschen nicht zum Beispiel alte Menschen, Kinder oder kranke Menschen als vielleicht überschüssige Bevölkerung angesehen werden, für die es keine Wertschätzung und auch Ausschöpfung in Deutschland gibt, weil sie ökonomisch nicht ausbeutbar sind. Und das ist, glaube ich, eine sehr schlimme Wendung, weil sie wirklich das Grundprinzip auf Asyl und auf Sicherheit, Schutz, Zukunft den Menschen abspricht.
Elisabeth, du wolltest, glaube ich, noch was sagen dazu.
Genau, nur ganz kurz zur Rechtsberatung, wie das in den letzten Jahren stattgefunden hat. Das ist vielleicht nochmal ein ganz spannender Punkt. In den letzten Jahren haben das in erster Linie NGOs tatsächlich unternommen, dass sie dann Menschen, das heißt Geflüchtete, aber auch Menschen, die migrieren wollen, beraten haben. Und man muss sich das halt auch, um diese Ökonomisierung auch hier noch einmal ins Spiel zu bringen, man muss sich das vorstellen, dass diese NGOs, in Österreich ist das Zebra, die Caritas, die Diözese, die werden natürlich auch auch teilweise von der öffentlichen Hand finanziert, aber sie leiden ständig unter Finanzierungsengpässen. Und das heißt, wenn ich jetzt ein besonders schwieriges juristisches Problem habe oder vielleicht der Meinung bin, dass ich einen besonders hohen Rechtsberatungsaufwand habe, dann wird es Geflüchteten sehr, sehr schwierig sein, sich an Anwältinnen zu wenden. Und zwar nicht vielleicht, weil sie kein Geld haben, sondern weil es keine Anwältinnen, keine ExpertInnen in diesem Bereich gibt, zumindest nicht besonders viele, weil viele meiner Kolleginnen, die in der Praxis sind, sagen, das ist ein Bereich, der zahlt sich finanziell sprichwörtlich gesagt nicht aus. Also ich habe eine Kollegin, Sarah Kummer in Graz, die ist tatsächlich auf diesen Bereich spezialisiert, weil sie eine wahnsinnig idealistische Person ist und die macht das, aber ich kenne auch Menschen oder Anwältinnen, die dann ihre Kanzlei zugesperrt haben. Mittlerweile ist die rechtliche Situation aber so, dass auch der Staat Rechtsberatung zur Verfügung stellen muss. Auch in Österreich wurde das entsprechend umgesetzt. Da muss man sich wieder die Frage stellen, was bedeutet Rechtsberatung? Was bedeutet unabhängige Rechtsberatung, wenn eine Behörde mir einen Rechtsberater, eine Rechtsberaterin zur Verfügung stellt, wenn ich weiß, dass die Politik dahinter meint, dass wir zu viele AsylwerberInnen im Land haben? Ich will damit nicht sagen, dass die Arbeit der RechtsberaterInnen schlecht ist. Ich frage mich nur hier quasi im Sinne einer Gewaltenteilung, ob ich Rechtsberatung von jemandem bekommen möchte, dessen Interessen ich zu kennen glaube.
Das war, glaube ich, ein ganz guter Punkt noch, auf jeden Fall. vielen Dank. An euch auch nochmal die Aufforderung oder die Möglichkeit, wenn ihr Fragen habt. Wir kommen nämlich ja so langsam zum Schluss, wo ihr auch gerne noch Fragen stellen könnt an unsere GästInnen. Ihr habt auch schon Fragen gestellt. Ich fange vielleicht einfach mal mit einer an. Eine Frage lautet, können straffällige AsylbewerberInnen wirklich schneller abgeschoben werden? Oder würde so ein Delikt die Menschenrechte praktisch aushebeln? Gute Frage. Wer fühlt sich berufen? Elisabeth, gerne.
Also schneller, ja, also es kommt natürlich auf die Erheblichkeit des Straftatbestandes an. Also nicht jedes strafrechtlich relevante Delikt führt dann gleich dazu, dass es zu einem Entzug des beispielsweise Asylstatuses kommen kann. Was aber auch vielleicht noch ganz wichtig ist, ist die Effektuierung einer Abschiebung. Das kommt mir da auch noch in den Kopf. Denn an und für sich muss ich, damit ich eine Abschiebung durchführen kann, mit den Behörden vor Ort im jeweiligen Land Kontakt aufgenommen haben und eine Zustimmung, dass diese Abschiebung durchgeführt werden darf, bekommen haben. Und in vielen Ländern ist es tatsächlich schwierig, mit den Behörden Kontakt aufrechtzuerhalten. Viele Länder verweigern auch die Aufnahme von Personen, die dann wieder zurückgebracht werden sollen. Und was passiert dann eigentlich mit Menschen, die dann in eine Maschine gesetzt werden und dann dort rausgelassen werden, sprichwörtlich, ohne dass es hier eine Zusage gibt, dass die Person auch wieder aufgenommen werden kann. Also das heißt, Abschiebung bedeutet auch immer faktische, administrative, massive Hürden, wenn es darum geht, dass auch die Länder, die diese Personen zurücknehmen wollen, überhaupt nicht in der Lage oder nicht willens sind, diese Personen zurückzunehmen. Das wollte ich dazu noch sagen, zum Thema Straftatbestand. Das kann das tatsächlich erhöhen, das Abschieberisiko, wenn der Straftatbestand signifikant hoch ist. im Fall des Mords oder des schweren Raubes würde ich das einmal bejahen, aber die Abschiebung scheitert oft eben auch an den jeweiligen Ländern.
Eine Frage lautet, Populisten versuchen auf Fluchtbewegungen mit neuen Gesetzen zu reagieren, in Anführungszeichen. Und die Frage, schützt das Grundgesetz oder die Menschenrechte oder Menschenrechtserklärung vor moody Politikentscheidungen von rechts? Christopher, was würdest du sagen?
Also erstmal sind wir ja Gott sei Dank noch in einer Situation, in der die rechten Parteien noch nicht quasi in einer Situation sind, dass sie derartige Gesetze durch den Bundestag bringen können in Deutschland und dafür eine Mehrheit bekommen. Wo man sagen muss, dass es natürlich immer punktuell auch Forderungen gibt, für die sich dann doch im politischen, öffentlichen Diskurs auf einmal irgendwie Mehrheiten abzeichnen. Also ich erinnere nur ganz kurz daran, dass Nancy Faeser, glaube ich, als es um diese terroristischen Vereinigungen ging, dass man sagt, wenn man Mitglied einer terroristischen Vereinigung ist, dann kann man sofort abgeschoben werden quasi. Also es gibt immer wieder diese Ideen. Sie sind, Gott sei Dank, noch nicht mehrheitsfähig und werden es hoffentlich auch nie. Das heißt, ich glaube, dass man mit dem Rechtsschutzsystem, so wie es in Deutschland ist, gegen solche Gesetze und dann die daraus resultierenden administrativen Entscheidungen schon noch gut vorgehen kann vor den Gerichten. Ja, aber ich bin auch kein Politikwissenschaftler und kann nicht sagen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt, wenn entsprechende Mehrheiten sich irgendwie formen.
Eine Frage auch aus dem Publikum. Müssten die Menschenrechte aktualisiert oder überarbeitet werden? Wenn ja, wie? Sintijin, was denkst du, braucht es neue Menschenrechte, überarbeitete Menschenrechte?
Ich glaube, es braucht Rechte an sich. Und ich glaube, selbst diese Separation, dass man Menschen als Kategorie nochmal von anderen Lebensformen trennt, ist eine sehr europäische Logik und Denkweise, die auch eine Beziehung zu diesem Planeten selbst widerspiegelt, die nicht unbedingt kohärent ist mit der Art und Weise, wie andere Kulturen diese Welt verstehen und auch das Leben verstehen. Also ich würde dieses Konzept von Mensch eigentlich hinterfragen und dass es Rechte gibt für Menschen, aber für andere Lebewesen nicht. Und dieser Überlegenheitsgedanke gleichzeitig eben auch immer wieder mit den Ausschlüssen von anderen Leben quasi verbunden ist, ob es jetzt andere Menschen sind, die nicht als Menschen anerkannt werden und dann je nach politischem Kalkül oder Klima oder Stimmung einfach mal inkludiert, mal exkludiert werden oder eben komplett andere Lebensformen, denen Rechte aberkannt werden. Ich glaube, da würde ich lieber anfangen, statt jetzt ein Update zu schaffen. Man muss ja auch bedenken, wer überhaupt diese Menschenrechte sich quasi diesen Kompromiss eingegangen ist. Also es waren ja bestimmte Menschen, vor allem europäischstämmige Menschen. Und diese Charta gilt heute für die ganze Welt, also zumindest formell. Dabei hatten viele Staaten und viele Bevölkerungen dieser Welt, ob jetzt menschlich oder nicht menschlich, gar keinen Einfluss auf diese Interpretation dessen, was unser Leben ist. Und ich glaube, vieles von dem, was wir heute als internationales Recht oder internationales System verstehen, ist immer noch ein imperial-europäisches System, das den Anspruch hat, universell für uns alle zu gelten, aber gleichzeitig eben faktuell das nicht der Wahrheit entspricht.
Das ist ja auch eine Kritik damals gewesen an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ne? Dass es durchaus auch ein westliches Dokument, jetzt mal, wenn man diese Kategorien so benennen will, auch von den USA sehr weit nach vorne getragen eben gewesen ist und das einfach viele andere Länder auch gar nicht so richtig mitgedacht wurden. Gleichzeitig sagen VölkerrechtlerInnen, wenn man jetzt eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte neu aufsetzen würde, man würde sich niemals mehr auf so diese 30 Artikel einigen können, weil die Welt eine komplett andere geworden ist, auch in den Jahren, und es würde deutlich dahinter zurückfallen. Seht ihr die Gefahr auch?
Wir nicken beide. Bitte. Aber ich, also, ja. Ich glaube, dass man den politischen Konsens dass man diesen politischen Konsens heute nicht mehr finden würde. Ich würde auch total mitgehen, dass es eine eurozentristische westliche Perspektive ist auf Menschenrechte, vor allem auch die Idee, dass man Menschenrechte quasi in die Welt trägt. Aber wenn wir uns die einzelnen Rechte anschauen, also die Idee, hinter der wir uns, glaube ich, dann schon versammeln können, dass man, wenn man die Rechte, die jetzt existieren und ne, unter dem politischen Vorzeichen wahrscheinlich nicht komplett neu verhandelt werden könnten, wenn man die effektiver durchsetzen könnte, und dort ansetzt, dann wäre, glaube ich, schon viel getan. Das ist immer noch nicht das Ende der Diskussion, aber damit wäre schon einiges getan und vor allem wäre vielen Menschen, glaube ich, damit geholfen, wenn man auf die Einhaltung der Standards, auf die wir uns mal, Gott sei Dank, vor einiger Zeit geeinigt haben, pocht.
Ja, Potenzial besteht ja offensichtlich noch, ne? Also nach oben, Luft nach oben.
Es gibt noch eine konstruktive Frage, die gerade noch bei Slido reingeworfen wurde. Kennt ihr Länder oder Staaten, die positiv mit Menschenrechten und Migration umgehen?
Ich glaube, nein. Ich glaube, es gibt schon Unterschiede natürlich zwischen den verschiedenen Staaten, aber ich weiß nicht, ob positiv unbedingt der Begriff ist, der das dann umschreibt. Ich glaube, das ist immer wieder abhängig von politischen Entscheidungen und politischen Willen. Und viele Staaten nehmen geflüchtete Menschen vielleicht viel wohlwollender auf, um dann quasi ökonomische Verträge und Profite eben anderswo zu bekommen, durch einen Ausgleich, der gezahlt wird zum Beispiel. Also ich glaube, das sind eher so politische Kalkulationen, die stattfinden, aber per se würde ich nicht sagen, dass es irgendwo besser ist, weil ich glaube, tatsächlich sehen die meisten Menschen, geflüchtete Menschen eben als Überschuss an und eben als Gefahr für den sozialen Frieden, für den wirtschaftlichen Status quo. Und dementsprechend die Eingliederung dieser Bevölkerung wird von sehr, sehr vielen Staaten als negativ auch eingestuft. Und selbst wenn es zum Beispiel wie bei den Rohingyas eine Solidarität oder politisch-kulturelle Solidarität ausgesprochen wird, ist es ja trotzdem so, dass zum Beispiel Staaten wie Malaysia oder Bangladesch immer noch Rohingyas zum einen ausschließen, aber dazu eben auch führen, dass Rohingyas immer noch fliehen. Also heute zum Beispiel, es gibt immer noch ein Boot mit 400 Rohingya-Geflüchteten, das vor Thailand und Bangladesch gestrandet ist, wo Menschen quasi mit dem Tod einfach bedroht sind, aber zum Beispiel diese Nachrichten uns gar nicht erreichen, weil wir so sehr fixiert sind auf das Mittelmeer und dabei gar nicht verstehen, dass das, was wir als Flüchtlingskrise immer verstehen, eigentlich der Status quo und eigentlich der Alltag ist, auf vielen Teilen der Welt, aber wir immer nur da berührt werden und auch vielleicht empfänglich sind, sobald es uns berührt, aber eigentlich eher bedroht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Knackpunkt.
Genau, vielleicht als Ergänzung dazu, ich persönlich tue mir immer relativ schwer, in gut und schlechte Dimensionen zu denken und zu sprechen, auch wenn es jetzt um das Schicksal von AsylwerberInnen und auch MigrantInnen in Europa geht, sage ich jetzt mal. Weil es gibt durchaus Dinge, wie gesagt, ich bin natürlich jetzt nicht persönlich betroffen, ich lebe in Deutschland zumindest, also ich bin auch migriert, aber das jetzt, aber um sozusagen meinen Nahbezug zu rechtfertigen. Aber es laufen Dinge tatsächlich auch gut, die man einfach so vielleicht auch einmal gesagt haben sollte. Sowohl Deutschland als auch Österreich als auch Schweden waren zur Zeit der sogenannten Flüchtlings- und Asylkrise 2015 jene Länder, die im Verhältnis zu anderen EU-Ländern am meisten Flüchtlinge aufgenommen haben. Das heißt nicht, dass die Dinge immer nur gut funktioniert haben. Das heißt nicht, dass ich jetzt alles gutheißen würde, was jetzt PolitikerInnen von sich gegeben haben. Aber der Wille ist jedenfalls zumindest von einer kritischen Masse vorhanden. Das zentrale Problem scheint für mich zu sein, dass wenn wir jetzt im europäischen Verbund denken, also das heißt Europäische Union, und über die Dublin-Verordnung sprechen, als das klassische Beispiel, das einfach zeigt, wie schwer es ist, zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen, dann sehe ich das Problem wohl nicht darin, dass jetzt Österreich, Deutschland oder Schweden nicht willens wären, das Dublin-System zu reformieren. Da sehe ich, denke ich, an andere Staaten, ohne da jetzt ein Naming und Shaming und Bashing zu betreiben, aber man kann durchaus sagen, Viktor Orban ist jetzt wahrscheinlich nicht der ideale Kandidat, um halt das Asylsystem so zu reformieren, dass wir im Einklang der Menschenrechte handeln können. Und das sind einige dieser Themen. Deswegen sage ich ja auch, also ich würde auch nicht immer nur auf einen Staat blicken und sagen, das läuft gut oder schlecht, sondern es gibt den Willen. Es gibt auch den Willen in Deutschland, sonst würden wir auch wahrscheinlich hier nicht sitzen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube eben, dass wir da kontextualisieren müssen. Und wenn wir uns ansehen, dass es die Diskussion gibt, dass AsylwerberInnen in Österreich in Zelten schlafen müssen, dann ist es ein klassisches Beispiel, wo ich sage, das läuft wahnsinnig schlecht. Aber es gibt auch massiven Druck in Österreich dagegen. Und es hat auch immer wieder freiwillige Menschen und Nichtregierungsorganisationen gegeben, die auch AsylwerberInnen aufgenommen haben, wo man sagen kann, das sind positive Beispiele. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass junge Schülerinnen dann aus Österreich mit 15 Jahren abgeschoben werden. Also ich glaube, das ist ein politisch wahnsinnig aufgeheiztes und besonders emotionales Thema. Aber wahrscheinlich darf man sich gar nicht hinreißen lassen, sich für eine Seite zu entscheiden, ob das jetzt nur gut oder nur schlecht ist. Sag das jetzt aber auch wirklich ohne persönlichen Hintergrund sozusagen.
Ich glaube, für eine Frage haben wir noch Zeit. Die ist hier auch dreifach hochgerankt worden. Deswegen würde ich die gerne noch stellen. Und ich finde, es eine Frage, die ich mir auch schon oft gestellt habe. Was entgegnet ihr, wenn jemand sagt, dass anstelle von Flüchtlingshilfe Bemühungen darauf gerichtet sein sollten, die Situation in den Herkunftsländern zu ändern? Ist immer wieder ja, egal von welchen Parteien, auch ein Argument.
Also ich finde, das schließt sich ja nicht aus, das ist kein Widerspruch. Ich glaube schon, dass das eigentliche Ziel schon sein sollte, dass wir in einer Welt leben, in der die Ungleichheiten nicht dazu führen, dass die Menschen überhaupt hierher kommen müssen. Ich finde nicht, also ich glaube, es ist ein Missverständnis zu denken, dass die Menschen hier unbedingt sein wollen. Mhm. Also die meisten Menschen wollen hier nicht unbedingt sein. Also das kann ich von meiner eigenen Familie sagen. Sie wollte nie hier sein. Und sie hat sich auch ein anderes Leben vorgestellt. Und sie leben hier auch nicht gut. Auch wenn es hier bestimmte ökonomische, soziale, politische vielleicht Vorteile gibt, die es in unserer Heimat nicht gibt. Und ich glaube, da muss man das Ganze nochmal historisieren und verstehen, woher diese Ungleichheiten kommen, warum Europa so reich ist, warum Europa diese Art von Rechtslage, Rechtssicherheiten auch anbieten kann und wie es dazu gekommen ist, dass andere Regionen dieser Welt so ausgeblutet sind, Gesellschaften sich nicht auf diese Art entwickelt haben, wie zum Beispiel europäische und was für Gewaltsysteme das überhaupt erstmal geschaffen haben. Und ich glaube, selbst Nationalstaaten, die meisten Menschen fliehen ja wirklich vor Gewalten, die von Nationalstaaten ausgehen. Und diese Nationalstaaten selbst wurden ja oftmals von, oder fast alle, von Europa begründet. Das heißt, die politische Realität ist eine europäische Koloniale, die immer noch dazu führt, dass die Menschen aus Realitäten fliehen, die vor hunderten Jahren manchmal in Europa imaginiert wurden und durchgesetzt wurden. Das heißt, ich finde schon, dass wir uns eine Welt vorstellen müssen oder eben auch uns erlauben müssen, eine Welt vorzustellen, in der die Menschen nicht nur von dem sogenannten globalen Süden in den globalen Norden fliehen. Ich finde auch, dass wir da vielleicht diese Binäre, die auch geschaffen wird, von EuropäerInnen vor allem, die durch Entwicklungshilfe dann versuchen, Probleme wie zum Beispiel Asyl und Flucht einzudämmen. Das sieht man ja vor allem bei Fragen wie zum Beispiel Haiti, dass zum Beispiel auf das Erdbeben Haiti oder politische Krisen in Haiti immer wieder reagiert wird, indem man quasi versucht, das Problem einzudämmen und dabei eigentlich versucht zu verhindern, dass Menschen auf Boote steigen, um nach Miami zu fahren oder ins sogenannte Mexiko oder anderswo. Und da merkt man tatsächlich, es geht den Menschen bei dieser Art, wie sie diese Lösung eben versuchen durchzusetzen, nicht unbedingt darum, das Problem wirklich systematisch lokal zu lösen und dann eben auch gerecht zu lösen, sondern eigentlich geht es nur darum, die Statistiken zu säubern und die Zahlen niedrig zu halten in Europa selbst oder in den USA.
Elisabeth, ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte out?
Ich wollte doch ganz kurz wegen der Vorfrage anschließen und dann gleich diese mitnehmen, ob sie out ist oder nicht. Also auf keinen Fall ist sie out, dafür bin ich auch zu idealistisch. Ich wollte noch ganz kurz an die Vorfrage anschließen, was jetzt die Fluchtursachen anbelangt. Ich glaube, dass man die Fluchtursachen konzeptuell quasi auch nochmal unterteilen kann. Für welche Fluchtursachen ist denn, wenn wir jetzt vom sogenannten Westen sprechen, mit Anführungsstrichen, für welche Fluchtursachen ist denn der Westen selbst verantwortlich? Ich denke hier jetzt auch an Waffenexporte. Also wenn ich jetzt Kleinwaffen aus Europa oder auch aus den USA nach Zentralamerika liefere und dort dann auch massive Fluchtbewegungen ausgelöst werden, weil die Waffengewalt zunimmt, dann ist das etwas, wofür auch der sogenannte Westen Verantwortung trägt. Und da muss ich jetzt nicht davon sprechen, welche politischen Probleme in dem jeweiligen Land vorherrschen und wie zerklüftet dieser Staat sei und so weiter und so fort, sondern das ist eine konkrete Verantwortung des sogenannten Westens. Und ich denke auch beim Klimaschutz, wenn wir jetzt an aktuelle Entwicklungen denken, der sogenannte Westen scheint gewillt zu sein, auch den Klimaschutz ernst zu nehmen. Es gibt aber tatsächlich Probleme, die jetzt nur gesamt, also von der internationalen Gemeinschaft insgesamt angegangen werden können. Das wollte ich dazu noch sagen, dass man auch, glaube ich, die Dimension der Fluchtursachen oft manchmal unterschätzt, wenn wir jetzt über die Verantwortung der europäischen Staaten sprechen. Und zum Thema, ob die allgemeine Menschenrechtserklärung out ist oder nicht, auf keinen Fall. Aber ich glaube tatsächlich, dass wir vor einer massiven Erosion der Menschenrechte stehen, die natürlich auch mit einer zunehmenden Konfrontation zwischen mehreren Machtblöcken einhergeht, wenn es um China, Russland, die USA geht
Und der globale Süden auch hier wieder mit Anführungszeichen natürlich auch seine Rolle und seine Identität finden wird müssen. Und man kann auch den globalen Süden nicht über einen Kamm scheren, sondern gibt es natürlich auch genug Länder, die da unterschiedliche Identitäten und auch Verfassungskulturen und politische Kulturen aufweisen. Also das heißt, ich glaube, dass die Zukunft einfach, ohne zu dystopisch klingen zu wollen, sehr, sehr schwierig aussieht.
Wir haben jetzt gesehen, dass der Anspruch ein sehr hoher ist an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, dass die Umsetzung oft vielleicht politisch nicht gewollt ist oder auch nicht ausgereift ist oder misslungen ist. Warum bist du trotzdem Fan der Menschenrechtserklärung, Christopher?
Ich wünschte, ich hätte jetzt so schöne Worte gefunden wie Anne Peters, die Direktorin des Max-Planck-Instituts für Völkerrecht. Habe ich nicht, deswegen muss ich sie kurz zitieren. Sie hat gesagt, auf die Frage hin, ob Völkerrecht eine Illusion ist, sagte sie, nein, das ist keine Illusion, das ist ein ideelles Gebäude, auf das wir uns geeinigt haben und das seine Kraft daraus schöpft, dass wir daran glauben. Und das ist sehr pathetisch, aber so ist es eben. Wir müssen an die Menschenrechte glauben und in der Konsequenz, in der Praxis müssen wir sie durchsetzen durch zivilgesellschaftliche Vereinigungen, durch engagierte Menschenrechtsanwältinnen und Menschenrechtsanwälte, die Staaten, die sich ursprünglich dazu verpflichtet haben, diese Rechte zu achten, immer wieder daran erinnern, dass es eben nicht in Ordnung ist, wenn sie sie aushöhlen durch politische Gesetzgebung, also politisch motivierte Gesetzgebung aushöhlen und diese Rechte einfach dann teilweise auch eklatant mit Füßen treten. Deswegen, ich bin schon ein Fan davon und ich glaube aber, es liegt trotzdem viel Arbeit vor uns.
Sinto, denn du hast ganz am Anfang, als wir die erste Mitmachfrage gestellt haben, da haben wir ja eigentlich die Ausgangsfrage dieses heutigen Abends gestellt, nämlich ist das Versprechen von Recht und Würde für emigrierte Menschen in Deutschland eingelöst? Da warst du bei einer 3. Was würdest du sagen, eine Sache, die sich ändern müsste, damit das so ein bisschen näher an eine
Sache.
Ja, du merkst, wir sind in der Schlussrunde, da hat man nur noch Zeit. Eine Sache, die dir einfällt.
Ah, es ist schwer. Ich müsste es hierarchisieren. Ich würde sagen, also selbst die deutsche Verfassung fängt ja an mit der Würde des Menschen. Und ich finde viele geflüchtete Menschen spezifisch eben nochmal, aber auch rassifizierte Menschen an sich in diesem Land, wird genau diese Würde tagtäglich abgesprochen. Ob jetzt in dem Wohnhaus, in dem sie leben, auf dem Arbeitsplatz, auf der Straße, im Supermarkt. Und ganz viele Menschen verstehen gar nicht, wie tiefgreifend diese Demütigung, auch dieser Schmerz und diese Abweisung und Ablehnung sich quasi in die Menschen quasi verschreibt und was es in ihnen auslöst. Ich glaube, diese alltägliche Gewalt, die sich nicht in den Nachrichten spiegelt, die in keinem Buch vielleicht sich zusammenfassen lässt, ist so prägnant und bei der würde ich mir wünschen, dass da tatsächlich das, was versprochen wird, auch eingehalten wird, weil die Würde wird auf jeden Fall jeden Tag angegriffen und uns wird immer wieder beigebracht, wie wir uns schützen müssen. Gestern erst war ich im Kaufland hier im Gesundbrunnen und da kam eine jüngere Frau weinend an die Kasse und sie meinte, sie wäre rassistisch angegriffen worden von einem anderen Kunden. Und sie hat dann in einem Selbstgespräch zu einer Angestellten gesagt, dass sie lernen muss, besser damit umgehen zu müssen. Und die Kassiererin, das war eine deutsche Kassiererin, hatte eigentlich total empathisch auch und solidarisch geantwortet. Und sie meinte, nein, das müssen Sie nicht. Sie müssen sich nicht daran gewöhnen, dass Sie so behandelt werden. Und Sie müssen nicht Lösungen finden. Und ich glaube, das ist für mich etwas, was mich total verstört an dem Dasein in diesem Land, in dieser Gesellschaft, aber allgemein in dieser Welt. Weil ich glaube, das ist kein Problem, das sich nur auf Deutschland reduzieren lässt. Und da finde ich, würde ich gerne, dass diese Worte sich auch irgendwie realisieren auf eine andere Art, dass wirklich Menschen verspüren, dass ihnen mit Respekt begegnet wird.
Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort für diesen Abend. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier zu Gast wart. Vielen Dank an euch, dass ihr auch hierher gekommen seid und Fragen gestellt habt. Und ich glaube, man könnte ja noch viel, viel länger und weiter drüber sprechen. Aber ich glaube, wir haben ja einen ganz guten Überblick bekommen, was 75 Jahre allgemeine Erklärung der Menschenrechte an Anspruch hat und wie es im Bereich von Flucht und Migration in Deutschland ja in der Realität eben ist und dass es da einfach noch wirklich Luft nach oben gibt.
Danke für eure Zeit, danke für eure Interesse und nochmal einen großen Applaus an unsere drei wundervollen GästInnen.
Ja, das war sie, die erste Veranstaltung von Wissen Unplugged, die ihr ausnahmsweise mal hier im Hörsaal gerade gehört habt. Ja, Wissen Unplugged, das ist eine neue Reihe, an der Deutschlandfunk Nova beteiligt ist und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, findet ihr Infos wie üblich bei uns auf unserer Seite und in den Shownotes. Ja, und den klassischen Hörsaal, den gibt's als Podcast am 28. und 29. Dezember wieder, am 1.1. dann im Radio. Und in der einen Folge geht es dann um Einsamkeit, was sie ist, wo sie herkommt, was für Folgen sie hat und was wir dagegen tun können. Und in der anderen Folge um einen, ja, nie wirklich geklärten Doppelmord, der ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, aber ein wichtiger Teil der Geschichte von Rechtsterrorismus in Deutschland ist, ja, und bis heute Bedeutung hat. Warum? Das erfahrt ihr dann. Ich bin Katrin Ohlendorf, ich sag tschüss, passt auf euch auf und bleibt gesund.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.